SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.» Die SUVA stoppt ihre Sozialdetektive. Der größte Unfallversicherer reagiert damit aufs druckfrische Gerichtsurteil aus Straßburg. Bioreben seien gesünder und widerstandsfähiger als gespritzte, sagt der Winzer in Graubünden.
Ich bin sicher, dass das Zukunft ist für den Weinbau.
Graubünden will darum zur Bio-Weinhochburg der Schweiz werden. Clinton gegen Trump zum Dritten.
She should never have been allowed to run for the presidency.
No, that is not the way our democracy works.
Und dieses Fernsehduell war gesitteter und sachlicher, zumindest als die letzten zwei. Das Bild der US-Demokratie hat jedenfalls Kratzer bekommen. Politberater Luis Perron fragen wir, darf Show wichtiger werden als die Glaubwürdigkeit der Politiker? Im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Vor wenigen Tagen hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gerügt, dass Schweizer Versicherer mutmaßliche Versicherungsbetrüger beobachten lassen. Nun entscheidet der Unfallversicherer SUVA, künftig auf die Detektive zu verzichten. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Der Verzicht auf das Observieren sei eine Sofortmaßnahme, sagt Roger Bolt bei der SUVA.
Wir werden keine neuen Observationsaufträge in Auftrag geben, bis wir wissen, dass das Mittel so legal eingesetzt werden kann.
Das heißt also, die SUVA stoppt ihre Detektive nicht definitiv, sondern nur vorübergehend. Roger Bolt leitet das Team Missbrauchsbekämpfung bei der SUVA. Gegen den Versicherungsbetrug geht die SUVA seit 10 Jahren vor und konnte so rund 120 Millionen Franken einsparen. Im letzten Jahr hätten sie gut 570 Fälle genauer angeschaut, sagt Roger Bolt. Detektive kämen aber nur im Einzelfall zum Einsatz, jährlich zwischen 10 und 15 Mal.
Man muss wissen, dass das Instrument Observation das letzte Mittel ist, das man einsetzen soll. Zudem ist es ein wirklich großer Eingriff in die Privatsphäre. Und wir nehmen unsere Verantwortung dann auch wahr und machen nur dort Observationen, wo genau dies dann zutrifft.
Im Vergleich zu Krankenkassen und zur Invalidenversicherung habe die SUVA den Vorteil, dass sie die Fälle eng begleite. Die SUVA ist der erste Versicherer, der nach dem Straßburger Urteil auf Detektive verzichten will, wenn der Verdacht auf Versicherungsbetrug besteht.
Christine Wanner. Die weiteren Nachrichten des Mittags hat Daniel Hubacher und da geht's gleich weiter mit einem Gerichtsentscheid.
Ein mutmaßlicher Anhänger der Terrormiliz IS bleibt in Sicherheitshaft, obwohl er noch nicht rechtskräftig verurteilt ist. Das hat das Bundesstrafgericht entschieden. Beim Iraker, der wegen einer Verletzung im Rollstuhl sitzt, bestehe Fluchtgefahr. Und er verfüge über Kontakte zu Schleppern, hält das Gericht fest. Der Mann ist seit 2,5 Jahren in Untersuchungs- oder Sicherheitshaft. Er ist wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation zu 4 Jahren und 8 Monaten verurteilt worden. Gegen dieses Urteil hat er Rekurs eingelegt. Die Exporte aus der Schweiz sind erneut gestiegen. Im dritten Quartal legten die Ausfuhren von Schweizer Firmen im Vergleich zum Vorjahr um gut 8% auf 52,5 Milliarden Franken. Die Zunahme ist laut der eidgenössischen Zollverwaltung vor allem der Pharmaindustrie zu verdanken. So hat Roche seinen Umsatz in den ersten 9 Monaten dieses Jahres um 6% gesteigert, dies im Vergleich zum Vorjahr. Motor des Wachstums sei die starke Nachfrage nach Brustkrebs- und Lungenmedikamenten, teilt der Konzern mit. Beim Nahrungsmittelkonzern Nestle hingegen war das Wachstum schwächer als erwartet. Es betrug für die ersten 9 Monate 1%. Der Konzern hat deshalb seine Prognose für das ganze Jahr auf 3,5% gesenkt. Tiefe Rohstoffpreise machten es schwierig, höhere Preise am Markt durchzusetzen, so Nestle. Die SBB will 55 Millionen Franken investieren, um den technischen Service für Reisende in Regionalzügen kundenfreundlicher zu machen. Konkret soll der Handyempfang besser und Bahnreisende sollen rasch über außergewöhnliche Ereignisse informiert werden, akustisch und optisch. Auch die Sicherheitstechnik im Zug wird ausgebaut. Es gibt neu mehr Sprechstellen für Passagiere im Ernstfall und die Lokführer können direkt mit den Passagieren kommunizieren, wenn die Notbremse ausgelöst wird. Bis 2023 sollen alle 261 Regionalzüge mit der neuen Technologie ausgerüstet sein. In der nordsyrischen Stadt Aleppo gilt seit 8 Uhr Ortszeit eine Waffenruhe, die bis am Abend dauern soll, und sie wird offenbar weitgehend eingehalten. Doch an einem der Korridore, über welche die Zivilbevölkerung die Stadt verlassen soll, kam es zu einem Schusswechsel. Die Armee und die Rebellen geben sich gegenseitig die Schuld daran. Die Landung der Weltraumsonde Schiaparelli auf dem Mars ist offenbar nur halbwegs geglückt. Es habe Probleme gegeben, teilt die Europäische Raumfahrtagentur ESA mit. Das Landemodul habe sich nicht so verhalten wie erwartet. Ob die Sonde intakt sei oder beschädigt, wisse man nicht. Denn seit kurz vor der geplanten Landung sende sie keine Signale mehr. Von einem Misserfolg wollte die ESA aber nicht sprechen. Man habe dennoch eine Menge Daten während des Landemanövers sammeln können. Die Philippinen und China nähern sich einander an. Die beiden Länder haben eine Reihe von Abkommen geschlossen, etwa über wirtschaftliche Zusammenarbeit und über den Kampf gegen Drogen. Dies bei einem Besuch des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte bei Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking. Zuletzt hatten sich die Länder um die Fischgründe im südchinesischen Meer gestritten. Nun erklärte Duterte, er wolle die philippinische Außenpolitik in Zukunft auf China ausrichten. Vom bisherigen Verbündeten USA wolle er nichts mehr wissen. Das Wetter. Heute gibt es trotz Wolken auch längere sonnige Abschnitte, besonders im Westen. Lokal wird es ab und zu nass. Im Wallis ist es ziemlich und im Süden meist sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 11, im Süden bei 17 Grad. Morgen Vormittag hat es viele Wolken und zeitweise regnet es. Am Nachmittag gibt es nur noch lokale Regengüsse. Im Westen und im Wallis wird es etwas sonniger. Im Norden liegen die Temperaturen bei maximal 10 Grad, im Süden bei 15 Grad.
Zum Wohl.
Hallo.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Welchen Wein haben Sie Ihren Gästen serviert beim letzten Mal? Einen konventionell produzierten Wein oder einen biologischen? Vermutlich einen konventionellen, denn trotz allgemeinem Biotrends sind Bioweine immer noch ein Nischenprodukt. Im Kanton Graubünden will der Vorstand der Winzer raus aus dieser Nische. Bis in 4 Jahren sollen mehr als die Hälfte aller Rebbauflächen biologisch bewirtschaftet werden. Wenn das klappt, wird Graubünden zur ersten Bioweinregion der Schweiz. Sarah Hauschilz war in der Bündner Weinhochburg Malanz.
Pumpen, Wasserschläuche, große Stahltanks. Und mitten in diesem Weinkeller fachsimpelt Winzer Georg Fromm mit seinen Mitarbeitern.
Ja, jetzt hat er da ein bisschen leichte Aceton. Jetzt rau, ja, so Nagellackton.
Erst wenige Tage gären die frischen Trauben in den Tanks. Bis zum fertigen Wein dauert es noch lange. Fromm aber wartet gespannt auf das Resultat. Erst letztes Jahr hat er vom konventionellen Rebbau auf Bio umgestellt. Ein Hauptgrund für den Wechsel seien die Probleme mit den Pflanzenschutzmitteln.
Eins ist sicher die Resistenzbildung der konventionellen Mittel, die wir haben müssen erleben mussten. Wir mussten immer wieder auf neue Spritzmittel greifen und kennen zum Teil halt auch nicht die Auswirkungen. Und die Angst spielt natürlich ein bisschen mit.
Also chemische Spritzmittel, die nicht mehr nützen und zusätzlich neue Schäden verursachen können. Viele Winzer hätten ein ungutes Gefühl, sagt Fromm. Er ist auch Präsident der Bündner Weinbauern. Deshalb will er etwas wagen. Bereits in 4 Jahren sollen mehr als die Hälfte, 60% aller Bündner Rebbauflächen, biologisch bewirtschaftet werden. Das ist ein Richtungswechsel. Im richtigen Moment, findet Fromm.
Einerseits ein Verantwortungsbewusstsein von den Winzern, und zwar in allen Altersstufen. Und andererseits ist es natürlich auch ein gewisser Druck von der Gesellschaft. Und nicht zuletzt halt auch, da müssen wir ehrlich sein, auch ein gewisser marktpolitischer Hintergrund.
Während Bioweine früher noch den Anstrich von saurem Fusel hatten, sind sie heute durchaus gefragt. Über die ganze Schweiz gesehen werden zwar nur knapp 3% der Rebflächen biologisch bewirtschaftet. Dennoch, die Zahl der biozertifizierten Betriebe ist in den letzten 10 Jahren stark angestiegen. Gut so. Und Endlich tönt es dazu auch aus dem Weinkeller des Malanser Bioweinpioniers Louis Liesch. Er produziert seit über 30 Jahren biologisch. Aber erst seit Kurzem würden sich auch die Kollegen für seine Methoden interessieren, sagt er.
Vor etwa 5 Jahren ist der erste zu mir gekommen, gerade nach der Weinlese oder während der Weinlese. Und er hat nebenan Weise gehabt und ich auch. Wir haben miteinander gewimmelt. Ich bin schneller fertig gewesen, weil ich einfach die schöneren Trauben hatte.
Louis Liesch, hochdekoriert mit Auszeichnungen für seine Bioweine, freut sich über ein Umdenken in der Branche, über jüngere Winzer, welche bei ihm Rat suchen. Noch mehr aber freut er sich über den Zustand seiner eigenen Reben. 83-jährig ist er noch täglich im Rebberg unterwegs. Sein Fazit:
Ich habe den Eindruck, dass unsere Reben durch die lange Zeit jetzt, die biologische Pflege, ein leichtes bisschen resistenter oder widerstandsfähiger sind als die anderen. Und also das hat sicher eine Zukunft. Ich bin sicher, dass das die Zukunft ist für den Weinbau.
Wie Liesch sieht es auch die Verbandsspitze der Bündner Winzer. Ob sie es schafft, auch die Basis ins Boot zu holen, ist offen. Die Initianten sind zuversichtlich. Sie glauben, dass Graubünden bis in 4 Jahren die erste Bio-Weinhochburg der Schweiz werden kann.
Sarah Hauschild aus Malanz. Und vom Wein zum Wasser. Ohne Wasser kein Leben. Darum ist das Geschäft mit Quellwasser ein todsicheres. Auch Nestle setzt darauf und stößt auf grundsätzlichen Widerstand in den USA. Eigentlich kann es nur noch besser werden, die Schweizer Uhrenindustrie und ihre Neujahrsaussichten. Und er studierte im Kosovo, arbeitete als Bauarbeiter in der Schweiz und jetzt dichtet er auf Albanisch.
Wenn mir etwas nicht gefällt, eine Art, dass ich meine Wut rausbringe, ist Lyrik.
Der Autor tritt am Literaturfestival in Luzern auf. Vor der Poesie aber zur Politik, in dem Fall auch Politik der Wut, zum letzten Fernsehduell in den USA. So geht es also auch, das dritte und letzte Fernsehduell zwischen den US-Präsidentschaftsanwärtern Hillary Clinton und Donald Trump war im Tonfall viel sachlicher und ruhiger als bisher. Diesmal ging es auch mehr um Inhalte, zum Beispiel um Einwanderung und sichere Grenzen, um Trumps Verhältnis zu Frauen und sein Verhältnis zu Russland. Frage an unsere US-Korrespondentin Priscilla Imboden, woran lag das?
Das lag am Befrager, dem Moderator des konservativen Fernsehsenders Fox News. Er hat pointierte, fundierte Fragen gestellt und die Kandidaten oft ermahnt, sie auch zu beantworten.
Schauen wir vielleicht ein Beispiel aus der Debatte an. Beim Thema Einwanderung betonte Trump, er wolle sichere Grenzen. Wie reagierte Clinton darauf?
Sie versuchte es auf die persönliche Ebene zu bringen, erzählte von einer jungen Frau, die sie in Las Vegas getroffen hatte, die fürchtete, ihre Eltern würden ausgeschafft. Hören wir mal, wie sie ihre Position erklärte.
You're right. I don't want to rip families apart. I don't want to be sending parents away from children. I don't want to see the deportation force that Donald has talked about in action in our country.
Hillary Clinton wolle keine Familien auseinanderreißen. Sie wolle die Ausschaffungsbehörde, die Donald Trump schaffen wolle, in den USA nicht sehen.
Hat eigentlich Donald Trump seine Strategie gewechselt, als es zum Beispiel bei einem anderen Thema um seine angebliche Nähe zu Russland ging? Da blieb er eigentlich erstaunlich ruhig.
Ja, er war tatsächlich in der ersten Hälfte der Debatte erstaunlich zurückhaltend. Wahrscheinlich haben ihm seine Berater gesagt, dass er sich selber schadet, wenn er herumwütet wie in anderen Auftritten. Auf die Frage des Moderators, was er darüber denke, dass Russland mit Hackerangriffen auf die Clinton-Kampagne versuche, die Wahlen zu beeinflussen, meinte er:
I don't know Putin. I have no idea. I never met Putin. This is not my best friend. But if the United States got along with Russia, wouldn't be so bad. Let me tell you, Putin has outsmarted her and Obama at every single step of the way.
Er kenne Putin nicht, er habe ihn nie getroffen. Aber wenn die USA mit Russland auskommen würden, wäre das eine gute Sache, meinte Trump. Putin habe Clinton und Obama an der Nase rumgeführt.
Für Clinton war ja das Thema Russland eigentlich gut. Sie musste zur WikiLeaks-Affäre, also über ihre gehackten E-Mails, gar nicht Stellung beziehen. Ist das nun ihrer Taktik zuzuschreiben oder der Gesprächsführung des Moderators? Oder hat es einfach Trump verpasst?
Der Moderator hat sie auf diese E-Mails angesprochen und sie hat folgendermaßen geantwortet. Hören wir mal rein.
And what's really important about WikiLeaks is that the Russian government has engaged in espionage against Americans in an effort to influence our election.
Also sie sagte, Russland habe die USA ausspioniert mit dem Ziel, die Wahlen zu beeinflussen. Putin wolle eine Marionette im Weißen Haus. Und da reagierte Trump so.
He'd rather have a puppet as president of
no
the United
puppet,
States.
No puppet.
And it's pretty clear.
You're the puppet.
Wie man hört, war Donald Trump danach damit beschäftigt, sich zu verteidigen. Und deswegen hat er es auch verpasst, Hillary Clinton auf den Inhalt der enthüllten E-Mails zu behaften.
Für eine Überraschung sorgte wieder einmal Donald Trump, als er sagte, er werde das Resultat, das Wahlresultat eventuell nicht akzeptieren, weil die Wahl gefälscht sei möglicherweise. Es kursieren in den USA auch entsprechende Gerüchte. Worauf spielt Trump da eigentlich an?
Das hat er kurz erklärt und das tönt dann so.
If you look at your voter rolls, you will see millions of people that are registered to vote, millions, this isn't coming from me, this is coming from Pew Report and other places, millions of people that are registered to vote, that shouldn't be registered to vote.
Also Millionen von Menschen seien als Wählerinnen und Wähler registriert, obwohl sie das nicht sein dürften. Das ist eine Behauptung, die auf rechten Plattformen zum Teil kursiert. Sie ist aber ohne Grundlage. Es gibt keine Anzeichen dafür, keine Beweise, dass die US-Wahlen je wirklich gefälscht wurden oder auch jetzt manipuliert werden.
Wenn wir das alles zusammenfassen, Priscilla Imboden, wo stehen wir denn jetzt in diesem Wahlkampf nach dieser dritten Debatte?
Momentan hat Hillary Clinton in den Umfragen einen deutlichen Vorsprung. Die Zeitung New York Times gibt ihr sogar eine 92-prozentige Wahrscheinlichkeit, die Wahlen zu gewinnen. Das sind schlechte Nachrichten für Donald Trump. Er hat es nicht geschafft, seine ziemlich extreme Kampagne jetzt in der letzten Phase etwas zu dämpfen und mehrheitsfähig zu werden. Das wird ihm in den verbleibenden knapp 3 Wochen nicht mehr gelingen. Das heißt also, wenn nichts Unerwartetes geschieht, wird Donald Trump am 8. November eine Niederlage erleben.
Und welche Folge wird es haben, wenn er das Wahlresultat eben nicht akzeptiert, wie er das heute angetönt hat?
Das kann ein Problem werden, vor allem wenn es knapp wird, das wissen wir noch nicht. Dann kann er behaupten, dass es verschiedene Unregelmäßigkeiten gab. Vielleicht gab es die auch, das werden wir sehen. Und wenn es so ist, dass die ganzen Trump-Unterstützer diese Wahlen als nicht legitim anerkennen, dann wird das eine große Belastung für eine Präsidentin Hillary Clinton sein.
Einschätzungen unserer US-Korrespondentin Priscilla Imboden in San Francisco. Dieser Wahlkampf und die Rolle der Politikberater darin, die auf Show statt auf Inhalt setzen, sind Thema im Tagesgespräch mit einem Politikberater, der aus dem Nähkästchen plaudert. Um 13 Uhr. Eine Schweizer Uhr muss man als Ausländerin oder Ausländer nicht mehr unbedingt haben. Diesen Schluss lassen zumindest die aktuellen Verkaufszahlen im Ausland zu. Um fast 10% gingen die Exporte in den letzten 3 Monaten nämlich zurück, verglichen mit dem Vorjahr. Das sind 500 Millionen Franken weniger Einnahmen. Wie lange geht das noch so weiter? Wirtschaftsredaktorin Denise Schmutz.
Seit 2 Jahren sind Uhren und andere Luxusgüter im Ausland nicht mehr so gefragt. Vor allem in wichtigen Absatzmärkten wie Hongkong und China. Die Wirtschaft schwächelt und in China verschenken die Leute seltener teure Uhren, wegen des neuen Gesetzes, das Korruption bekämpft. Jean-Daniel Pasch, Präsident des Schweizer Uhrenverbandes, findet das ja gut, aber
wir sind, wenn ich so sagen darf, Kollateralopfer von diesem Kampf.
Kommt hinzu, die reichen Asiaten sind wegen der Anschläge in Europa immer noch verunsichert und reisen weniger häufig nach Europa, wo sie normalerweise gerne Schweizer Uhren einkaufen. Und dann ist da noch der starke Franken. Wegen ihm und den schwankenden Wechselkursen bleibt oft weniger in der Kasse als früher. Michael Klien analysiert bei der UBS den Luxusgüter- und Uhrenmarkt. Er sieht noch ein weiteres Problem für die rückläufigen Umsätze, die Smartwatches.
Die Schweizer Uhrenmacher haben zu einem gewissen Punkt vielleicht ein bisschen verschlafen, dass sie da nicht genügend früh aufgesprungen sind.
Denn zwar gäbe es einige Schweizer Uhren mit Zusatzfähigkeiten, doch diese seien keine Konkurrenz für die richtigen Smartwatches. Gefragt sind heute statt Mondphasen und Kalender vermehrt Pulsmesser und Schrittzähler. Und trotzdem, nur schwarz malen will der UBS-Analyst nicht. Der wichtige asiatische Markt werde sich erholen, sagt Michael Klien.
Zum Beispiel in Hongkong, dann sieht man schon, dass sie wieder bessere Nachfragen haben, dass Uhren wieder gekauft werden. Und das sollte eigentlich positiv sein, hinein vielleicht bereits schon für 2017.
Auch Nick Hayek, Chef des größten Schweizer Uhrenkonzerns Swatch Group, glaubt, im nächsten Jahr wieder besser geschäften zu können.
Wir sehen auch jetzt schon, dass November, Dezember ins Wachstum dreht. Aber ich sehe keinen Grund, warum nicht die Swatch-Gruppe, aber auch die Schweizer Uhrenindustrie im 2017 wieder wächst.
Sie hören Rendezvous, es ist 9:09. Schweizer Literatur ist Mundart, Hochdeutsch ist Französisch, Italienisch, Rätoromanisch. Schweizer Literatur kann aber auch Portugiesisch sein oder Albanisch. Das zeigt das Luzerner Festival für gesprochene Literatur «Words». Unter dem Stichwort «fünfte Landessprache» lässt das Festival derzeit Migrantinnen und Migranten in ihrer Muttersprache zu Wort kommen. Mit dabei ist auch der Lyriker und Übersetzer Bartec Berisha aus Emmenbrücke, der ursprünglich aus dem Kosovo stammt. Ein Mann mit einer bewegten Lebensgeschichte. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt hat ihn besucht.
Der Bruch im Leben von Bartec Berisha geschah Anfang der 1980er Jahre. Damals protestierten in Pristina die Studenten, er, selber Student, war mittendrin und erlebte, wie die jugoslawische Führung hart reagierte.
Nachdem viele, viele Studenten in Gefängnis gestellt wurden, hatte ich zwei Wege, entweder das Land verlassen oder im Gefängnis. Dann habe ich gewählt Ausland. Ausland für mich war die Schweiz.
Denn sein Vater sei schon hier gewesen, als Gastarbeiter, erzählt Bartec Berisha. Er wirkt immer noch nachdenklich, wenn er davon erzählt, im Wohnzimmer der älteren Wohnung in Emmenbrücke. In seinem Schreibzimmer ist nicht genug Platz, um Gäste zu empfangen. Er hatte anpacken müssen damals. Der junge Mann, der in seiner Heimat albanische Sprache und Literatur studiert hatte, arbeitete über 10 Jahre auf dem Bau, zuerst als Hilfskraft, später als Maurer. Seine wahre Leidenschaft verlegte er auf die Freizeit.
Ich war jung. Während meine Generation draußen war, in verschiedene Discos gegangen, damals gab es Discos, bin in der Wohnung geblieben. Ich habe gelesen, geschrieben.
Gedichte der Sehnsucht, an seine Frau zum Beispiel, die er im Kosovo zurückgelassen hatte, oder Gedichte der Einsamkeit. Bartec Berisha nimmt einen seiner Gedichtbände, die er auf dem Salontisch bereitgelegt hat.
«Mergimi, in der Fremde, Djarper, që të mbërqel, që të shtëngon, e nuk të liron, derisa të thith gjakun rinor. Schlange, die dich umschlingt, die dich erdrosselt und dich nicht loslässt, bis sie dir das Blut der Jugend aussagt.»
Die Fremde. Sie wurde nur langsam zur zweiten Heimat. Zuerst persönlich. Anfang der 1990er Jahre zog seine Familie nach. Die Kinder wuchsen hier auf, sind Berishas Stolz. Die Bilder an der Wand, von denen nun auch schon Enkel ins Wohnzimmer lachen, zeugen davon. Aber dann auch literarisch, obwohl das mehr Zeit brauchte. Bartec Berishas erste Gedichtbände erschienen noch in seiner alten Heimat, auf Albanisch. Bis seine Tochter, damals noch ein Teenager, die Brücke zur neuen Heimat schlug.
2001, meine Tochter kam am Mittagspause, hat mir gesagt, du Papi, ich habe eine Freundin und ihre Mutter arbeitet in einem Verlag und sie möchten deine Gedichte sehen, weil bis an dem Tag meine Gedichte waren nur albanisch. Dann habe ich gesagt, ja Rosa, ich muss die übersetzen. Ja komm, Papi, machen wir zusammen.
Bartec Berisha machte Rohübersetzungen, seine Kinder übernahmen die Korrektur. 5 Jahre später erschien der zweisprachige Gedichtband «Mirdita Liebste». Das habe vieles verändert.
Sicher, sicher. Besser integriert, besser verstehen. Und viele haben meine Vergangenheit über meine Gedichte kennengelernt.
Und auch ihn veränderte es, öffnete ihm die Verbindung zur Schweizer Literatur. In seiner kleinen Schreibstube zu Hause schreibt Berisha längst nicht mehr nur eigene Gedichte. Er sieht sich als Bindeglied zwischen der albanischen und Schweizer Literatur. Auf dem Salontisch liegt auch ein Buch mit dem Titel «Etje», vor 5 Jahren erschienen. Es ist der Roman «Durst» des Emmenbrücker Autors Beat Portmann auf Albanisch. Übersetzt von Bardez Berisha.
Heute hat der Nestle-Konzern 9 Monatszahlen vorgelegt. Das Wassergeschäft spielte dabei keine große Rolle. Es plätschert langsam vor sich her und macht 15% des Umsatzes aus. Trotzdem hat der Handel mit Wasser dem Konzern überdurchschnittlich viel Kritik eingebracht. Denn Nestle nutzt öffentliche Wasserquellen, füllt das Wasser in Plastikflaschen ab und verkauft es teuer weiter. Auch wenn es hierzulande ruhiger geworden ist, das Problem ist nicht vom Tisch. Die Bewohner einer Kleinstadt in Oregon im Nordwesten der USA haben in einer Volksabstimmung beschlossen, Nestle den Hahn zu ihrem Quellwasser zuzudrehen und damit einen Präzedenzfall geschaffen. Maren Peters.
Für Nestle-Gegner wie Julia de Grau geht es ums Prinzip.
Water is a common resource necessary for life and should not be made into a commodity and should not be privatized.
Wasser ist ein öffentliches, lebenswichtiges Gut, sagt die Aktivistin von der US-Umweltschutzorganisation Food and Water Watch am Telefon. Es sollte nicht als Rohstoff behandelt und privatisiert werden. Julia de Grau führt den Kampf gegen Nestle in Oregon schon seit 8 Jahren an.
So here in Oregon, Nestle got their foothold in a small community called Cascade Locks. It was a community that had been hurt by the decline of the timber industry. They had a high unemployment rate.
Hier in Oregon, erzählt sie, hat Nestle seinen Fuß damals in einen kleinen Ort namens Cascade Locks gesetzt. Früher war die Holzindustrie stark hier, heute gibt es hohe Arbeitslosigkeit.
Nestle came in and made a promise of jobs, as they always do, in hopes of bottling spring water.
Nestle kam und versprach, Arbeitsplätze zu schaffen, sagt de Grau. Das machen sie immer, wenn sie das Quellwasser in der Provinz anzapfen wollen. Nestle bekam die Zusage der Gemeinde, Quellwasser abzuzapfen und in Flaschen abzufüllen. Doch dagegen gab es wachsende Opposition in der Nachbargemeinde.
Most recently, last May, the citizens of Hood River County passed a ballot measure to make commercial water bottling illegal because this is a very agricultural-based economy and farmers don't want to be competing with a multinational corporation.
Die Bauern dort hatten Angst, dass der Schweizer Multi ihnen das Wasser abgräbt, erzählt die Aktivistin. Im Mai kam es zur Volksabstimmung. Die Mehrheit stimmte gegen Nestle. Nestle-Konzernchef Paul Bulke zeigt Verständnis für die Sorgen der Bürger.
But what is a public good? I mean, water is actually a human right. It's much more than a public good. And we don't touch that concept and that principle.
Wasser sei sogar mehr als ein öffentliches Gut, es sei ein Menschenrecht, betont der Belgier auf Nachfrage. Nestle respektiere das auch. Allerdings nicht so, wie die Aktivisten es wünschen, was vielleicht in der Natur der Sache liegt.
Corporations are profit-driven and Nestle thinks that there is a massive amount of profit to be made on this common public resource.
Konzerne müssen Profit machen, sagt Wasseraktivistin de Grau, und Nestle gehe offensichtlich davon aus, dass man mit öffentlichem Wasser viel Profit machen könne. Wie viel, zeigt die Beispielrechnung aus Ontario.
In Ontario, users like Nestle pay $3.71 per million liters. When you consider that a 600 milliliter bottle of water costs what, $1.75 or $2 in a vending machine, that seems like a ridiculous gap.
Nestle zahle der Gemeinde dort $3.71 für 1 Million Liter Quellwasser, erzählt ein Lokaljournalist in einer Debatte im staatlichen Fernsehsender TVO. Für eine Flasche mit 600 Milliliter Wasser zahlten Kunden am Automaten später aber bis zu $2. Ein lächerliches Missverhältnis, findet er. Trotzdem sei Nestle nicht das richtige Ziel für den Protest, meint er. Schließlich setze die Gemeinde die Preise fest. Andere Nutzer wie die Bauern zahlten überhaupt nichts für die Nutzung des öffentlichen Wassers. Nestle-Chef Paul Bulke stellt sich auf eine lange Debatte ein.
It's a sensitive area, so we have to be sensitive to that and engage in the dialogues and build the transparency.
Das sei ein sensibles Thema und Nestle werde versuchen, sensibel und transparent damit umzugehen. Die Grundsatzfrage nach dem Wert vom Wasser, sie ist noch lange nicht entschieden.
Marin Peters. Gleich eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch über den US-Wahlkampf, die letzte Fernsehdebatte und die Rolle von Politikberatern in den USA und bei uns. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags und die bringt uns Daniel Hubacher.
Die SUVA will vorläufig keine Detektive mehr einsetzen, um mutmaßliche Betrüger unter den Versicherten zu überführen. Damit reagiert der Unfallversicherer auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Ein vom Bundesstrafgericht zu fast 5 Jahren verurteilter Iraker, der im Rollstuhl sitzt, bleibt weiterhin in Sicherheitshaft, obwohl er noch nicht rechtskräftig verurteilt ist. Beim Iraker, einem mutmaßlichen IS-Anhänger, bestehe Fluchtgefahr. Kurz nach Beginn einer neuen Waffenruhe hat es in der nordsyrischen Stadt Aleppo Schusswechsel zwischen Soldaten des Regimes und Rebellen gegeben. Die Feuerpause, sie ist seit 8 Uhr Ortszeit in Kraft, soll Zivilisten die Flucht aus der Stadt ermöglichen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.